Der Königsstürzer. Ein heller Schatten und ein dunkler Schatten, so trafen die beiden Verschwörer in der stillen Waffenkammer im zweiten Stockwerk der großen Pyramide zusammen, zwischen Gestellen mit Spießen, Bündeln von Pfeilen und Wänden, an denen die Trophäen längst vergessener Schlachten hingen.
»Heute Nacht«, sagte Skahats Mukandak.
Das Messinggesicht einer Blutfledermaus spähte unter der Kapuze seines Flickenmantels hervor.
»Alle meine Männer werden an Ort und Stelle sein. Die Parole lautet Groleo.«
»Groleo? Sehr passend, finde ich.«
»Ja, was man ihm angetan hat. Wart ihr bei Hofe?«
»Ich war ein Wachmann unter 40. Alle haben auf den Befehl des leeren Wappenrocks auf dem Thron gewartet, um Blutbart und die anderen niederzumachen. Glaubt ihr, die Junkai hätten es je gewagt, Daenerys den Kopf ihrer Geisel vor die Füße zu werfen?«
»Nein«, dachte Sammy.
Hitzda wirkte verzweifelt. »Ein Mimenspiel. Seine eigenen Verwandten sind ohne einen Kratzer zurückgekehrt. Ihr habt es gesehen. Die Junkai haben einen Mummenschanz aufgeführt, und der edle Hitzda war ihr Obermime. Es ging nie um Jokat zu Junzak. Die anderen Sklavenhändler hätten den alten Narren mit Freuden selbst totgetrampelt. Nein, es ging darum, Hitzda einen Vorwand zu liefern, die Drachen umzubringen.«
Ser Barristan dachte einen Moment darüber nach.
»Würde er das wagen? Er hat es gewagt, seine Königin zu töten. Warum nicht auch ihre Schoßtierchen? Wenn wir nicht handeln, wird Hitz dann noch eine Weile zögern, um seinen Widerwillen glaubhaft darzustellen und den weisen Herren die Gelegenheit zu geben, sich der Sturmkrähe und des Blutreiters zu entledigen. Dann wird er handeln. Die Drachen sollen tot sein, ehe die Flotte der Volantena eintrifft.«
»Ja, das war der Plan.«
Es passte alles zusammen. Deshalb gefiel es Barristan Selmy aber dennoch nicht besser.
»Dazu wird es nicht kommen.«
Seine Königin war die Mutter der Drachen. Er würde es nicht zulassen, dass jemand ihren Kindern ein Leid antat.
»Zur Stunde des Wolfes, im schwärzesten Teil der Nacht, wenn alle Welt schläft.«
Diese Worte hatte er zum ersten Mal von Tywin Lannister vor den Mauern von Duskendale gehört.
»Er hat mir einen Tag gegeben, um Aerys herauszuholen. Wenn ich nicht in der Dämmerung des folgenden Tages mit dem König zurückkehrte, würde er die Stadt mit Feuer und Stahl überziehen«, hat er zu mir gesagt. »Es war die Stunde des Wolfes, als ich hineinging, und die Stunde des Wolfes, als wir herauskamen.« »Grauer Wurm und die Unbefleckten werden die Tore beim ersten Licht des Tages schließen und verrammeln.«
»Es ist besser, beim ersten Licht anzugreifen«, sagte Skahats. »Durch die Tore nach draußen stürmen, die Belagerungsreihen überrennen und die Junkai zermalmen, während sie aus ihren Betten taumeln.«
»Nein.«
Darüber hatten die beiden schon öfter gestritten.
»Es herrscht Friede, unterzeichnet und besiegelt von ihrer Gnaden der Königin. Wir werden ihn nicht als Erste brechen. Nachdem wir Hitzda ergriffen haben, bilden wir einen Rat, der an seiner Stelle regiert. Und wir werden von den Junkai verlangen, dass sie uns unsere Geiseln aushändigen und ihre Heere zurückziehen. Sollten sie sich weigern, dann und nur dann werden wir ihnen mitteilen, dass sie damit den Frieden gebrochen haben und ihnen eine Schlacht liefern. Euer Vorgehen wäre nicht ehrenwert.«
»Euer Vorgehen ist dumm«, erwiderte der Schurschädel. »Die Stunde ist reif. Unsere Befreiten sind bereit. Sie gieren nach der Schlacht.«
Das stimmte allerdings. Symon Striemenrücken von den Freien Brüdern und Molono Justop von den tapferen Schilden waren beide auf den Kampf erpicht. Sie wollten sich beweisen und all das Unrecht, das sie erlitten hatten, in einer Flut aus junkischem Blut fortspülen. Nur Marselyn von den Männern der Mutter teilte Ser Barristans Zweifel.
»Wir haben das besprochen. Ihr wart einverstanden, dass wir es auf meine Weise machen.«
»Ich war einverstanden«, knurrte der Schurschädel. »Doch das war vor Groleo. Der Kopf. Die Sklavenhändler haben keine Ehre.«
Wir schon,
erwiderte Sir Barristan. Der Schurschädel murmelte etwas auf Giskari und sagte dann,
wie ihr wünscht, obwohl wir eure alten Männer ihre bereuen werden, ehe dieses Spiel vorüber ist, glaube ich. Was ist mit Hitzdars Wachen?
Seine Gnaden behält zwei Männer bei sich, wenn er schläft. Einen an der Tür zu seinem Schlafzimmer, einen zweiten drinnen in einer kleinen Nische. Heute Nacht werden es Kratz und Stahlhaut sein.
Kratz, knurrte der Schurschädel. Das gefällt mir nicht.
Es muss nicht zu Blutvergießen kommen, sagte Sir Barristan. Ich habe vor, mit Hitzdar zu sprechen. Wenn er begreift, dass wir ihn nicht töten wollen, erteilt er seinen Wachen vielleicht den Befehl, sich zu ergeben.
Und wenn nicht, Hitzdar darf uns nicht entkommen.
Er wird uns nicht entkommen.
Selmy fürchtete sich nicht vor Kratz und schon gar nicht vor Stahlhaut. Sie waren nur Arenakämpfer. Hitzdars angsteinflößende Sammlung aus ehemaligen Kampfsklaven bestand im besten Fall aus mittelmäßigen Wachen. Sie verfügten wohl über Schnelligkeit und Kraft und Eifer sowie gewisse Fähigkeiten mit den Waffen, aber Blutspiele waren eine schlechte Ausbildung für die Beschützer des Königs. In der Arena wurden ihnen ihre Gegner mit Hörnern und Trommeln angekündigt, und nachdem die Schlacht zu Ende war, wurden den Siegern die Wunden verbunden und Mohnblumenmilch gegen den Schmerz verabreicht. Sie wussten, dass die Gefahr nun vorüber war, und bis zum nächsten Kampf konnten sie trinken und feiern und huren. Für einen Ritter der Königsgarde hingegen war der Kampf nie zu Ende. Die Bedrohungen lauerten überall und nirgends, zu jeder Zeit des Tages. Der Feind wurde nicht mit Trompeten angekündigt. Es mochten Vasallen sein, Diener, Freunde, Brüder, Söhne, sogar Gemahlinnen, und jeder von ihnen konnte ein Messer unter dem Gewand und Mordgedanken im Herzen verborgen haben. Für jede Stunde, die er kämpfte, stand ein Ritter der Königsgarde 10.000 Stunden Wache, wartete und harrte schweigend im Schatten aus. König Hitzdars Arenakämpfer langweilten sich längst und waren ihrer neuen Pflichten überdrüssig geworden. Gelangweilte Männer wurden nachlässig und reagierten langsamer.
»Ich kümmere mich um Kratz«, sagte Sir Barristan. »Sorgt ihr nur dafür, dass ich mich nicht auch noch mit irgendwelchen Messingtieren beschäftigen muss.
Keine Sorge. Wir werden Margaz in Ketten legen, ehe er Unfug stiften kann. Ich habe euch gesagt, die Messingtiere gehören mir.«
»Ihr sagt, ihr habt auch Männer unter den Junkischen?«
»Schleicher und Spione. Retznack hat mehr.«
»Retznack kann man nicht trauen. Er riecht zu süß und fühlt sich zu verfault an.« »Jemand muss unsere Geiseln befreien. Wenn wir sie nicht zurückbekommen, werden die Junkai sie gegen uns einsetzen.«
Skahats schnaubte durch die Nasenlöcher seiner Maske.
»Es ist leicht, von Rettung zu sprechen. Es zu tun ist schwieriger. Sollen uns die Sklavenhändler doch drohen?«
»Und wenn sie mehr tun, als nur zu drohen?«
»Ach, würdet ihr sie so sehr vermissen, alter Mann? Einen Eunuchen? Einen Wilden und einen Söldner?«
»Held, Yogo und Dario. Yogo ist der Blutreiter der Königin, Blut von ihrem Blut. Sie haben gemeinsam die Rote Wüste durchquert. Held ist der Stellvertreter von Grauer Wurm, und Dario, sie liebt Dario.«
Er hatte es in ihren Augen gesehen, als sie ihn anschaute, hatte es in ihrer Stimme gehört, als sie von ihm sprach.
»Dario ist eitel und unbesonnen, aber ihre Gnaden schätzt ihn sehr. Er muss gerettet werden, ehe seine Sturmkrähen sich entscheiden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Das ist zu schaffen. Ich habe einst den Vater der Königin sicher aus Duskandale geholt, wo er von einem abtrünnigen Lord gefangen gehalten wurde, aber...«
»Ihr könnt nicht hoffen, euch zwischen den Junkai unbemerkt bewegen zu können. Inzwischen kennt jeder ihrer Männer euer Gesicht.«
»Ich könnte mein Gesicht verbergen wie ihr«,
dachte Sammy. Doch er wusste, dass der Schurschädel recht hatte. Duskandale lag ein ganzes Leben zurück. Er war zu alt für solche Heldentaten.
Dann müssen wir einen anderen Weg finden, einen anderen Retter, jemanden, den die Junkischen kennen und der sich unbemerkt in ihrem Lager bewegen kann.
»Dario nennt euch sehr Großvater«, erinnerte Skahats ihn. »Ich werde nicht sagen, wie er mich nennt. Wenn ihr und ich die Geiseln wären, würde er dann seine Haut für uns riskieren?«
»Unwahrscheinlich«, dachte er, sagte jedoch, »möglicherweise.
Dario würde vielleicht auf uns pissen, wenn wir brennen. Ansonsten hätten wir von ihm keinerlei Hilfe zu erwarten. Sollen sich die Sturmkrähen einen anderen Hauptmann wählen, einen, der weiß, wo sein Platz ist? Falls die Königin nicht zurückkehrt, hat die Welt einen Söldner weniger. Wer würde um ihn trauern?
Und wenn sie zurückkehrt?
Dann wird sie weinen und sich die Haare raufen und die Junkai verfluchen, nicht uns. Wir haben kein Blut an den Händen. Ihr könnt sie trösten. Erzählt ihr eine Geschichte aus der guten alten Zeit, die hört sie gern. Der arme Dario, ihr tapferer Hauptmann. Sie wird ihn niemals vergessen, nein. Aber für uns alle wäre sein Tod besser, ja. Und auch für Daenerys.
Besser für Daenerys und besser für Westeros.
Daenerys Targaryen liebte ihren Hauptmann, aber das war das Mädchen in ihr, nicht die Königin.
Prinz Rhaegar hat seine Lady Lyanna geliebt und Tausende mussten deswegen sterben. Daemon Blackfyre hat die erste Daenerys geliebt und hat sich in Rebellion erhoben, als sie ihm versagt wurde. Bitterstahl und Blutrabe haben beide Schierer Seestern geliebt. Und die sieben Königslande mussten bluten. Der Prinz der Libellen hat Jenne von Oldstone so sehr geliebt, dass er um ihretwillen auf die Krone verzichtete. Und Westeros musste den Brautpreis in Leichen bezahlen.
Alle drei Söhne des fünften Aegon hatten aus Liebe geheiratet und sich den Wünschen ihres Vaters widersetzt. Und weil dieser unwahrscheinliche Monarch selbst seinem Herzen bei der Wahl seiner Königin gefolgt war, erlaubte er auch seinen Söhnen, es ebenso zu halten, und schuf sich so erbitterte Feinde, wo er gute Freunde hätte haben können. Verrat und Aufruhr waren die Folge, so wie die Nacht auf den Tag folgt, was schließlich in Summerhall in Zauberei, Feuer und Trauer endete.
»Ihre Liebe für Dario ist Gift, ein langsameres Gift als die Heuschrecken, doch letzten Endes genauso tödlich.« »Da wäre noch Yogo«, sagte Sir Barristan. »Er und Held. Beide bedeuten ihrer Gnaden viel.«
»Wir haben ebenfalls Geiseln«, erinnerte ihn Skahats Schurschädel. »Wenn die Sklavenhändler einen der unseren töten, dann stirbt auch einer der ihren.«
Einen Augenblick lang wusste Sir Barristan nicht, wen er meinte, dann dämmerte es ihm.
»Die Mundschenke der Königin?«
»Geiseln«, beharrte Skahats Mokandak. »Gradstar und Kessa sind vom Blut der grünen Grazie. Mezara ist von Merik, Ketsyma ist Pal, Azak Gazen. Bakatz ist Lorak, aus Hizdas eigener Sippe. Alle sind Söhne und Töchter der Pyramiden. Zak, Quatza, Uletz, Hatzka, Dazak, Jerizan. Allesamt Kinder der großen Herren.
Unschuldige Mädchen und Jungen mit süßen Gesichtern.
Sir Barristan hatte sie alle kennengelernt, seit sie der Königin dienten. Gradstar mit seinen Träumen vom Ruhm, die schüchterne Mezara, den faulen Miklatz, die eitle hübsche Ketsmyra, Ketza mit ihren großen Augen und der Engelsstimme, Daza, den Tänzer und all die anderen.
Kinder,
Kinder der Harpyr. Nur Blut kann für Blut zahlen.
Das hat der Junkische gesagt, als er Gronius Kopf gebracht hat.
Damit hatte er recht.
Ich werde es nicht gestatten.
Welchen Sinn haben Geiseln, wenn man sie nicht anrühren darf?
Vielleicht können wir drei der Kinder für Dario, Held und Yogo anbieten,
räumte Sir Barristan ein.
Ihre Gnaden
ist nicht hier. Ihr und ich müssen tun, was getan werden muss. Ihr wisst, dass ich recht habe.
»Prinz Rhaegar hatte zwei Kinder«,
erzählte Sir Barristan ihm.
Rhaenys war ein kleines Mädchen, Aegon noch ein Säugling. Als Tywin Lannister King's Landing eingenommen hat, hatten seine Männer sie beide getötet. Er hat die blutigen Leichen in purpurrotem Mäntel gehüllt, als Geschenk für den neuen König. Und was hat Robert gesagt, als er sie gesehen hat? Hat er gelächelt?
Barristan Selmy war am Trident schwer verwundet worden, daher war ihm der Anblick von Lord Tywins Geschenk erspart geblieben, doch diese Frage hatte er sich schon oft gestellt.
Hätte ich ihn über die roten Überreste von Rhaegars Kindern lächeln sehen, hätte mich kein Heer der Welt davon abgebracht, ihn zu töten. »Ich werde keinen Mord an Kindern dulden. Dem müsst ihr zustimmen, oder ich werde mich an dieser Sache nicht beteiligen.«
Skaaz lachte.
»Ihr seid ein sturer alter Mann. Eure süßen Jungen werden nur zu Söhnen der Harpyier heranwachsen. Tötet sie jetzt oder tötet sie später?«
»Man tötet Menschen für die Verbrechen, die sie begangen haben, nicht für die Verbrechen, die sie eines Tages begehen könnten.«
Der Schurschädel nahm eine Axt von der Wand, begutachtete sie und grunzte.
»So sei es. Itzda und unseren Geiseln soll kein Leid widerfahren. Seid ihr damit zufrieden, Herr Großvater?«
»Ich bin mit überhaupt nichts zufrieden, was diese Angelegenheit angeht.«
»Ich bin zufrieden. Zur Stunde des Wolfes. Vergesst das nicht.« »So schnell vergesse ich nichts, Sir.«
Obwohl sich das Messingmaul der Fledermaus nicht bewegte, spürte Sir Barristan das Grinsen hinter der Maske.
»Kandak hat lange auf diese Nacht gewartet.«
»Das befürchte ich.«
Wenn König Hitzda unschuldig war, würden sie Hochverrat begehen. Aber wie konnte er unschuldig sein? Selmy hatte selbst gehört, wie er Daenerys gedrängt hatte, die vergifteten Heuschrecken zu kosten, wie er seinen Männern zugerufen hatte, den Drachen zu töten.
»Wenn wir nicht handeln, wird Hitzda die Drachen töten und den Feinden der Königin die Tore öffnen. Wir haben keine Wahl.«
Doch wie er die Sache auch drehte und wendete, der alte Ritter konnte in ihrem Plan keine Ehre erkennen. Der Rest des Tages verging mit schneckengleicher Geschwindigkeit. Irgendwo, so wusste er, besprach sich König Hitzda mit Retznak Moretznak, mit Margat Zolorak, Galazza Galare und seinen anderen Ratgebern unter den Mirenern und entschied darüber, wie er am besten auf die Forderung der Junkai reagieren sollte. Doch Barristan Selmy gehörte solchen Beratungen nicht mehr an. Auch hatte er keinen König mehr, den er bewachen konnte. Stattdessen drehte er Runden durch die Pyramide von oben nach unten und vergewisserte sich, dass alle Wachen auf ihrem Posten waren. Das dauerte fast den ganzen Morgen lang. Den Nachmittag verbrachte er mit seinen Weisen, griff sogar selbst zu Schwert und Schild, um den älteren Jungen einen ernstzunehmenderen Gegner zu bieten. Manche von ihnen waren in der Ausbildung zum Arenakämpfer gewesen, als Daenerys Targaryen Meereen eingenommen und sie von ihren Ketten befreit hatte und mit Schwert und Speer und Streitaxt schon vertraut gewesen, ehe sie zu Ser Barristan gekommen waren. Einige von ihnen waren sogar schon fast so weit.
Zum Beispiel der Junge von den Basiliskeninseln, Tumkolo.
Schwarz wie Maester-Tinte war er, aber schnell und stark. Der beste zum Schwertkämpfer geborene Mann, den Selmy seit Jaime Lannister gesehen hatte.
Und Larrak ebenso, die Peitsche.
Ser Barristan gefiel sein Kampfstil nicht, aber an seinen Fertigkeiten gab es keinen Zweifel. Larrak hatte noch Jahre des Übens vor sich, ehe er die Waffen eines Ritters meistern würde, Schwert und Lanze und Streitkolben, aber mit Peitsche und Dreizack war er bereits tödlich. Der alte Ritter hatte ihn gewarnt, dass die Peitsche nutzlos gegen einen Feind in Rüstung war, bis er sah, wie Larrak sie gebrauchte. Er schlang sie dem Gegner um die Beine und riss ihn um.
»Er ist zwar noch kein Ritter, aber ein grimmiger Kämpfer.«
Larrak und Tumko waren seine Besten. Danach kam der Lazarener, den die anderen Jungen das Rote Lamm nannten, doch bislang kämpfte er noch wild und fast ohne jede Technik. Vielleicht gehörten auch die Brüder zu den guten drei Giskari von niedriger Geburt, die einst in die Sklaverei verkauft worden waren, um die Schulden ihres Vaters zu begleichen.
Das wären also 6. 6 von 27.
Selmy hatte auf mehr gehofft, aber 6 waren ein guter Anfang. Die anderen Jungen waren überwiegend jünger und eher mit Webstuhl und Pflug und Nachttöpfen vertraut als mit Schwert und Schild, aber sie arbeiteten hart und lernten schnell. Ein paar Jahre als Knappen und er hätte 6 weitere Ritter für seine Königin. Manche würden es niemals schaffen, aber, naja, nicht jedem war es vorbestimmt, ein Ritter zu werden.
Das Reich braucht auch Kerzenzieher und Gastwirte und Waffenschmiede. Dies traf in Meereen genauso zu wie in Westeros.
Während er bei ihren Übungen zuschaute, dachte Ser Barristan darüber nach, Tumko und Larrak gleich an Ort und Stelle in den Ritterstand zu erheben und vielleicht auch das Rote Lamm. Man brauchte einen Ritter, um jemanden zum Ritter zu schlagen, und falls heute Nacht etwas schief lief, würde er vielleicht am nächsten Morgen tot sein oder in einem Kerker sitzen. Wer würde seine Knappen dann zum Ritter schlagen? Auf der anderen Seite hing der Ruf eines jungen Ritters immerhin zum Teil davon ab, wie ehrenhaft der Mann gewesen war, der ihn zum Ritter gemacht hatte. Es würde seinen Jungen nichts einbringen, wenn sie ihre Sporen von einem Verräter bekämen, und möglicherweise würden sie in der Zelle neben ihm landen.
»Sie haben Besseres verdient«, entschied Ser Barristan. »Lieber ein langes Leben als Knappe, als ein kurzes, als befleckter Ritter.«
Als der Nachmittag zum Abend wurde, bat er seine Schüler, die Schwerter und Schilde niederzulegen und sich um ihn zu versammeln. Er sprach zu ihnen darüber, was es bedeutete, ein Ritter zu sein.
»Es ist die Ritterlichkeit, die einen wahren Ritter ausmacht, nicht das Schwert«, sagte er. »Ohne Ehre ist ein Ritter nur ein gewöhnlicher Schlechter. Es ist besser, als ehrenhafter Mann zu sterben, als ohne Ehre zu leben.«
Die Jungen sahen ihn befremdet an, dachte er, doch eines Tages würden sie verstehen. Später, wieder zurück auf der Spitze der Pyramide, fand Ser Barristan Missandei inmitten von Schriftrollen und Büchern beim Lesen vor.
»Bleib heute Nacht hier, Kind«, sagte er zu ihr. »Was immer geschieht, was immer du auch siehst oder hörst, verlass die Gemächer der Könige nicht.«
»Die sie hier gehorcht«, sagte das Mädchen. »Wenn ich mir die Frage erlauben darf,
besser nicht.«
Ser Barristan trat allein hinaus auf den Terrassengarten.
»Für solche Dinge bin ich nicht geschaffen«,
überlegte er, während er hinaus auf die Stadt blickte, die sich unter ihm ausbreitete. Die Pyramiden erwachten eine nach der anderen, Laternen und Fackeln flackerten auf, während sich in den Straßen darunter Schatten sammelten.
»Verschwörungen, Ränke, Geflüster, Lügen, Geheimnisse über Geheimnisse. Und irgendwie bin ich ein Teil davon geworden.«
Vielleicht hätte er sich inzwischen an solche Dinge gewöhnen sollen. Der Red Keep hatte ebenfalls seine Geheimnisse gehabt.
»Sogar Rhaegar.«
Der Prinz von Dragonstone hatte ihm nie so vertraut, wie er Arthur Dayne vertraute. Harrenhal war der beste Beweis dafür.
»Das Jahr des falschen Frühlings.«
Die Erinnerung daran schmeckte immer noch bitter. Der alte Lord Wendt hatte kurz nach einem Besuch von seinem Bruder Sir Oswald Wendt von der Königsgarde das Turnier angekündigt. Da war es ihm ständig ins Ohr flüsterte, war König Aerys bald überzeugt, sein Sohn habe sich verschworen, um ihn abzusetzen, und Wendts Turnier wäre lediglich ein Vorwand, damit Rhaegar so viele große Lords wie möglich treffen könnte. Aerys hatte seit Duskendale keinen Fuß mehr aus dem Red Keep gesetzt, dennoch ließ er plötzlich verlauten, dass er Prinz Rhaegar nach Harrenhal begleiten wollte, und von dem Moment an war alles schiefgelaufen.
»Wenn ich ein besserer Ritter gewesen wäre, wenn ich den Prinzen beim letzten Tjost aus dem Sattel gestoßen hätte, so wie ich viele andere aus dem Sattel gehoben habe, dann wäre es mir zugefallen, die Königin der Liebe und Schönheit zu küren.«
Rhaegar hatte Lyanna Stark von Winterfell gekürt. Barristan Selmy hätte eine andere Wahl getroffen. Nicht die Königin, die nicht zugegen war, auch nicht Elia von Dorne, obwohl sie gut und sanftmütig war, wäre sie gekürt worden, hätten Krieg und Kummer vermieden werden können. Seine Wahl wäre auf eine junge Jungfrau gefallen, die noch nicht lange bei Hofe war, eine von Elias Hofdamen. Obwohl die dornische Prinzessin im Vergleich mit Ashara Dane eine Küchenmagd war. Selbst nach all den Jahren erinnerte sich Ser Barristan noch an Asharas Lächeln, an den Klang ihres Lachens. Er brauchte nur die Augen zu schließen, um sie vor sich zu sehen. Ihre langen, dunklen Haare, die ihr über die Schultern wallten, und diese betörenden, violetten Augen.
Der Inneres hat die gleichen Augen.
Manchmal, wenn die Königin ihn ansah, fühlte es sich an, als betrachte er Asharas Tochter. Aber Asharas Tochter war eine Totgeburt gewesen, und bald darauf hatte seine schöne Dame sich von einem Turm gestürzt, wahnsinnig aus Trauer um das verlorene Kind, und vielleicht auch wegen des Mannes, der sie in Harrenhall entehrt hatte. Sie starb, ohne je erfahren zu haben, dass Ser Barristan sie geliebt hatte.
Woher hätte sie es auch wissen sollen?
Er war ein Ritter der Königsgarde und hatte geschworen, im Zölibat zu leben. Es hätte zu nichts Gutem geführt, wenn er ihr seine Gefühle gestanden hätte.
Und das Schweigen hatte auch zu nichts Gutem geführt. Hätte ich Rhaegar vom Pferd gestoßen und Ashara zur Königin der Liebe und Schönheit gekrönt, hätte sie dann mich angehimmelt statt Stark?
Er würde es niemals erfahren. Aber kein anderes Scheitern verfolgte Barristan Selmy so hartnäckig wie dieses. Der Himmel war wolkenverhangen, die Luft heiß, schwül, drückend, und dennoch lag etwas darin, das ihm einen Schauer über den Rücken jagte.
»Regen«, dachte er, »ein Sturm zieht auf, wenn nicht heute Nacht, dann morgen.«
Ser Barristan fragte sich, ob er diesen Sturm noch erleben würde.
»Falls Hitzte eine eigene Spinne hat, bin ich ein toter Mann.«
Sollte es zum Schlimmsten kommen, beabsichtigte er zu sterben, wie er gelebt hatte, mit dem Langschwert in der Hand. Als das letzte Licht im Westen hinter den Segeln der Schiffe, die in der Sklavenbucht herumschlichen, erlosch, ging Ser Barristan wieder hinein und rief zwei Diener, denen er auftrug, Wasser für ein Bad heiß zu machen. Nach den Übungen mit seinen Knappen am Nachmittag fühlte er sich schmutzig und verschwitzt. Das Wasser, das sie brachten, war nur lauwarm, aber Selmy blieb darin sitzen, bis es kalt geworden war, und schrubbte sich die Haut ab, bis sie rot wurde. So sauber wie nie zuvor im Leben erhob er sich, trocknete sich ab und kleidete sich in Weiß. Strümpfe, Unterwäsche, Seidengewand, gefüttertes Wams, alles war frisch gewaschen und gebleicht. Darüber zog er die Rüstung, die ihm die Königin als Zeichen ihrer Wertschätzung geschenkt hatte. Das Kettenhemd war vergoldet und eine feine Schmiedearbeit. Die Glieder waren so geschmeidig wie gutes Leder. Der Brustpanzer war emailliert, hart wie Eis und hell wie frisch gefallener Schnee. Sein Dolch kam an die eine Hüfte, das Langschwert an die andere. Beides hing an einem weißen Ledergurt mit goldenen Schnallen. Als letztes nahm er seinen langen weißen Umhang und befestigte ihn an den Schultern. Den Helm ließ er am Haken hängen. Der schmale Seeschlitz begrenzte die Sicht, und er musste sehen können, was auf ihn zukam. In den Hallen der Pyramiden herrschte nachts Dunkelheit, und von jeder Seite konnten Gegner angreifen. Außerdem blieb in den verzierten Drachenflügeln, so hübsch anzusehen sie auch waren, allzu leicht ein Schwert oder eine Axt hängen. Er würde sich den Helm für sein nächstes Turnier aufbewahren, so ihm die Sieben eines gewähren würden. Bewaffnet und gerüstet wartete der alte Ritter und saß in der Dunkelheit seiner kleinen Kammer, die an die Gemächer der Königin grenzte. In der Dunkelheit vor ihm schwebten die Gesichter all der Könige, denen er gedient und die er enttäuscht hatte, und dazu die Gesichter all der Brüder, die mit ihm zusammen in der Königsgarde gedient hatten. Er fragte sich, wie viele von ihnen getan hätten, was er bald tun würde.
Einige mit Sicherheit, aber nicht alle. Manche hätten nicht gezögert und den Schurschädel als Hochverräter erschlagen.
Außerhalb der Pyramide begann es zu regnen. Sir Barristan saß allein im Dunkeln und lauschte.
»Es klingt wie Tränen«, dachte er, »als würden tote Könige weinen.«
Dann war es Zeit zum Aufbruch. Die große Pyramide von Meren war nach dem Vorbild der großen Pyramide von Giz gebaut worden, deren kolossale Ruine Lomas Langschritt einst besucht hatte. Wie ihr uralter Vorgänger, deren rote Marmorhallen nun von Fledermäusen und Spinnen heimgesucht wurden, bestand die merenische Pyramide aus 33 Stockwerken, eine Zahl, die den Göttern von Giz aus irgendeinem Grund heilig war. Sir Barristan begann den langen Abstieg allein. Sein weißer Mantel wallte hinter ihm her, als er sich auf den Weg machte. Er nahm nicht die große Treppe aus geädertem Marmor, sondern die schmalere, steilere und geradere Treppe der Diener, die in den dicken Ziegelmauern verborgen war. 12 Stockwerke tiefer stieß er auf den wartenden Schurschädel, dessen derbe Gesichtszüge immer noch hinter der gleichen Maske versteckt waren wie am Morgen, einer Blutfledermaus. 6 Messingtiere begleiteten ihn. Alle hatten als Maske einen Sekt gewählt, und alle das Gleiche.
»Heuschrecken«, erkannte Selmy. »Groleo«, sagte er.
»Groleo«,
erwiderte eine der Heuschrecken.
»Ich habe noch mehr Heuschrecken, falls ihr noch welche braucht«, sagte Skahat.
6 sollten genügen. Was ist mit den Männern an den Türen? Das sind meine. Ihr werdet keine Schwierigkeiten haben.«
Sir Barristan ergriff den Schurschädel am Arm.
»Vergießt nur Blut, wenn es unbedingt sein muss. Morgen früh werden wir einen Rat bilden und der Stadt mitteilen, was wir getan haben und warum.«
»Wie ihr sagt. Viel Glück, alter Mann!«
Sie gingen verschiedener Wege. Die Messingtiere schlossen sich Sir Barristan an, der weiter nach unten stieg. Die Gemächer des Königs lagen im Herzen der Pyramide vergraben, im 16. und 17. Stockwerk. Als Selmy dort eintraf, fand er die Türen ins Innere mit einer Kette verschlossen vor, und 2 Messingtiere hielten davor Wache. Unter den Kapuzen der zusammengestückelten Mäntel sah er eine Ratte und einen Ochsen.
»Groleo«,
sagte Sir Barristan.
»Groleo«,
erwiderte der Ochse.
»Dritter Gang rechts.«
Die Ratte schloss die Kette auf. Sir Barristan und seine Eskorte betraten einen schmalen, von Fackeln erhellten Gang für Diener, der aus roten und schwarzen Ziegeln gemauert war. Ihre Schritte hallten über den Boden, während sie an 2 Gängen vorbeimarschierten und in den 3. auf der rechten Seite einbogen. Vor der mit Schnitzereien verzierten Hartholztür des Königs stand Stahlhaut, ein junger Arena-Kämpfer, der noch nicht zu den Großen gezählt wurde. Seine Wangen und seine Stirn waren mit einem wilden Muster in Grün und Schwarz tätowiert, uralten magischen Zeichen der Valyrer, die Haut und Fleisch angeblich so hart wie Stahl machten. Ähnliche Zeichen fanden sich auf Brust und Armen, doch ob sie tatsächlich ein Schwert oder eine Axt abwehren konnten, musste sich erst noch erweisen. Aber auch ohne solchen Schutz bot Stahlhaut einen stattlichen Anblick. Ein schlanker, drahtiger junger Mann, der Sir Barristan fast um einen halben Kopf überragte.
»Wer geht da?«
rief er und schwang die Langaxt zur Seite, um ihn den Weg zu versperren. Als er Sir Barristan und die Messingheuschrecken hinter ihm erkannte, senkte er die Axt wieder.
»Der alte Sir!«
»Wenn es dem König genehm wäre, würde ich gern mit ihm sprechen.«
»Es ist spät.«
»Es ist spät, doch die Angelegenheit ist dringend.«
»Ich kann fragen.«
Stahlhaut rammte den Schaft seiner Langaxt gegen die Tür der Gemächer des Königs. Eine winzige Luke ging auf. Ein Kinderauge wurde sichtbar. Eine Kinderstimme rief durch die Tür. Stahlhaut antwortete. Sir Barristan hörte, wie ein schwerer Riegel entfernt wurde. Die Tür schwang auf.
»Nur ihr«, sagte Stahlhaut. »Die Tiere warten hier.«
»Wie ihr wünscht.«
Sir Barristan nickte den Heuschrecken zu. Eine erwiderte das Nicken. Allein schlüpfte Selmi durch die Tür. Die Gemächer, die sich der König ausgesucht hatte, waren dunkel und ohne Fenster, von allen Seiten von Ziegelwänden von 2,5 Meter Durchmesser umgeben, doch im Inneren geräumig und voller Luxus. Große Balken aus schwarzer Eiche stützten die hohe Decke. Der Boden war mit Seidenteppichen aus Quart bedeckt. Die Mauern wurden von unbezahlbar kostbaren Wandbehängen verziert, die uralt und verblichen waren und den Ruhm des alten Imperiums von Gies darstellten. Der größte zeigte die letzten Überlebenden eines besiegten valyrischen Heeres, die unter dem Joch hindurchgingen und in Ketten gelegt wurden. Der Bogengang, der zum königlichen Schlafzimmer führte, wurde von 2 Liebenden aus Sandelholz bewacht, geschnitzt und geschliffen und geölt. Sir Barristan fand sie geschmacklos, obwohl sie ohne Zweifel erregend wirken sollten.
»Je früher wir diesen Ort hinter uns haben, desto besser.«
Ein eisernes Kohlenbecken spendete das einzige Licht. Daneben standen 2 der Mundschenke der Königin, Drakatz und Ketzer.
»Miklatz ist gegangen, um den König zu wecken«, sagte Ketzer. »Dürfen wir euch Wein bringen, Sir?«
»Nein, vielen Dank.«
»Setzt euch doch«,
sagte Drakatz und deutete auf eine Bank.
»Ich bevorzuge es zu stehen.«
Er hörte durch den Bogengang Stimmen aus dem Schlafzimmer, eine davon gehörte dem König. Es dauerte einige Zeit, ehe König Hizdazolorak, der 14. dieses edlen Namens, gähnend herauskam und sich den Gürtel seiner Robe zuknotete. Die Robe war aus grünem Satin und reich mit Perlen und Silberfäden bestickt. Darunter war der König überwiegend nackt. Das war gut. Nackte Männer fühlten sich verletzlich und neigten nicht so leicht zu selbstmörderischem Heldentum. Die Frau, die Sir Barristan erspähte, wie sie hinter einer Gazegardine am Ende des Bogengangs hervorschielte, war ebenfalls nackt. Ihre Brüste und Hüften waren nur unvollständig von der wallenden Seide bedeckt.
»Sir Barristan?«
Wieder gähnte Hizdazolorak.
»Wie spät ist es? Gibt es Neuigkeiten von meiner süßen Königin?«
»Nein, Euer Gnaden.«
Hizdazolorak seufzte.
»Euer Herrlichkeit, bitte! Obwohl zu dieser Stunde vermutlich Euer Schläfrigkeit besser passen würde.«
Der König ging zu einem niedrigen Schrank und wollte sich einen Becher Wein einschenken, doch in der Karaffe befand sich nur noch ein Rest. Verärgerung huschte über seine Miene.
»Miklatz, Wein, sofort!«
»Ja, Euer Erhabenheit.«
»Nimm Drakatz mit. Eine Karaffe Arborgold und eine mit dem süßen Roten. Und nichts von unserer gelben Pisse. Wenn ich meine Karaffe noch einmal leer vorfinde, muss ich mich deinen hübschen rosa Wangen wohl einmal mit der Gerte widmen.«
Der Junge rannte davon, und der König wandte sich wieder an Selmi.
»Ich habe geträumt, ihr hättet da Inneres gefunden.«
»Träume können lügen, Euer Gnaden.«
»O strahlender wäre angemessen! Was führt euch zu so später Stunde in meine Gemächer, Sir? Gibt es Ärger in der Stadt?«
»Die Stadt ist ruhig.«
»Ach ja?«
Hizdazolorak wirkte verwirrt.
»Warum seid ihr dann gekommen?«
»Um euch eine Frage zu stellen. Euer Herrlichkeit, seid ihr die Habir?«
Hizdazolorak rutschte der Weinbecher aus der Hand, fiel auf den Teppich und rollte davon.
»Ihr kommt mitten in der Nacht in meine Schlafgemächer, um mir diese Frage zu stellen? Seid ihr verrückt geworden?«
Erst jetzt schien der König zu bemerken, dass Sir Barristan seinen Panzer und sein Kettenhemd trug.
»Was? Warum? Wie könnt ihr es wagen?«
»War das Gift. Euer Werk, Euer Herrlichkeit.«
König Hizdazolorak wich einen Schritt zurück.
»Die Heuschrecken? Das waren der Dornische, Quentin, der sogenannte Prinz. Fragt Reznak, wenn ihr mir nicht glaubt.«
»Habt ihr einen Beweis dafür? Oder Reznak?«
»Nein, sonst hätte ich sie längst ergreifen lassen. Vielleicht sollte ich es trotzdem tun. Margatz wird schon ein Geständnis aus ihnen herausholen, daran zweifle ich nicht. Sie sind alle Giftmischer, diese Dornischen. Reznak sagt, sie verehren Schlangen.«
»Sie essen Schlangen«, sagte Sir Barristan. »Es war eure Arena, eure Loge. Es waren eure Sitze. Süßer Wein und weiche Kissen, Feigen und Melonen und in Honig gerollte Heuschrecken. Ihr habt alles bereitgestellt. Ihr habt ihre Gnaden gedrängt, von den Heuschrecken zu kosten, aber ihr habt selbst keine einzige davon probiert.
Scharfe Gewürze vertrage ich nicht. Sie war meine Gemahlin, meine Königin. Warum sollte ich sie vergiften wollen?
Wahr, sagt er. Er hält sie für tot. Darauf könnt nur ihr die Antwort geben, euer Herrlichkeit. Vielleicht habt ihr euch ja nach einer anderen Frau an ihrer Stelle gesehnt.
Sir Barristan deutete auf das Mädchen, das schüchtern aus dem Schlafzimmer spähte.
Die da vielleicht.
Der König blickte sich ruckartig um.
Sie? Die ist gar nichts. Eine Bettsklavin.
Er hob die Hände.
Ich habe mich versprochen. Keine Sklavin, eine freie Frau, ausgebildet in den Künsten der Lust. Selbst ein König hat Bedürfnisse und sie geht euch überhaupt nichts ans Herz. Ich hätte da Inneres niemals ein Haar gekrümmt. Niemals!
Ihr habt die Königin gedrängt, von den Heuschrecken zu kosten. Ich habe es gehört.
Ich dachte, sie würden ihr schmecken.
Hitzda wich einen weiteren Schritt zurück.
Sowohl scharf als auch süß.
Scharf und süß und vergiftet. Ich habe auch mit eigenen Ohren gehört, wie ihr den Männern in der Arena befohlen habt, Drogon zu töten. Ihr habt sie angeschrien.
Hitzda fuhr sich über die Lippen.
Das Untier hat Barsenas Fleisch verschlungen. Drachen jagen Menschen und fressen sie. Er hat getötet, Feuer gespien.
Mit dem er die Männer verbrannt hat, die eurer Königin Böses wollten. Söhne der Harpyie vermutlich, eure Freunde,
nicht meine Freunde.
Ihr behauptet das, und doch haben sie gehorcht, als ihr sie aufgefordert habt, mit dem Töten aufzuhören. Warum hätten sie das tun sollen, wenn ihr nicht einer der ihren wärt?
Hitzda schüttelte den Kopf. Diesmal antwortete er nicht.
»Sagt mir die Wahrheit«, verlangte Sir Barristan. »Habt ihr sie je geliebt? Wenigstens ein bisschen. Oder hat es euch von Anfang nur nach der Krone gelüstet?«
»Gelüstet? Ihr wagt es, mir gegenüber von Lust zu sprechen?«
Der König verzog zornig den Mund.
»Es hat mich nach der Krone gelüstet, ja. Aber nicht halb so sehr, wie es sie nach diesem Söldner gelüstete. Vielleicht war es ja ihr angebeteter Hauptmann, der versucht hat, sie zu vergiften, weil sie ihn abgeschoben hat. Und wenn ich ebenfalls von den Heuschrecken gegessen hätte, nun umso besser.«
»Dario tötet gern, aber nicht mit Gift.«
Sir Barristan ging auf den König zu.
»Seid ihr die Harpyie?«
Diesmal legte er die Hand auf das Heft seines Langschwertes.
»Sagt mir die Wahrheit, und ich verspreche euch einen schnellen, sauberen Tod.«
»Ihr nehmt euch entschieden so viel heraus her«,
erwiderte Hitzda.
»Ich habe genug von euren Fragen und von euch. Ihr seid aus meinen Diensten entlassen. Verschwindet sofort aus Meereen, dann lasse ich euch am Leben.«
»Wenn ihr nicht die Harpyie seid, dann nennt mir ihren Namen!«
Sir Barristan zog das Schwert aus der Scheide. Die scharfe Schneide fing das Licht des Kohlenbeckens ein und wurde zu einer Linie aus orangefarbenem Feuer. Hitzda knickte ein.
»Kratz!«
kreischte er und taumelte rückwärts zu seinem Schlafzimmer.
»Kratz! Kratz!«
Sir Barristan hörte, wie zu seiner Linken eine Tür geöffnet wurde. Er drehte sich schnell genug um zu sehen, wie Kratz hinter einem Wandbehang hervortrat. Er bewegte sich langsam und schlaftrunken, doch die Waffe seiner Wahl lag in seiner Hand. Ein dothrakischer Arrak, lang und geschwungen. Es war eine Hiebwaffe, die dazu gedacht war, tiefe Schnitte vom Rücken eines Pferdes auszuteilen.
Eine mörderische Klinge, wenn man gegen einen halbnackten Feind kämpft, in der Arena oder auf dem Schlachtfeld.
Aber hier im Nahkampf wäre die Länge des Arraks ein Hindernis. Und Barristan Selmy trug Panzer und Kettenhemd.
»Ich bin wegen Hitzda hier«, sagte der Ritter. »Legt den Stahl nieder und tretet zur Seite, und ihr werdet nicht verletzt werden.«
Kratz lachte.
»Ha, ha, ha! Alter Mann! Ich werde euer Herz essen!«
Die beiden Männer hatten die gleiche Größe. Doch Kratz war 25 Pfund schwerer und 40 Jahre jünger, hatte blasse Haut, tote Augen und einen Kamm rot-schwarzen Haars, der von der Stirn bis zum Nacken reichte.
»Dann kommt«, sagte Barristan der Kühne.
Kratz kam. Zum ersten Mal an diesem Tag verspürte Selmy Sicherheit.
»Dafür bin ich geboren«, dachte er. »Für den Tanz, für das süße Lied des Stahls, für das Schwert in der Hand und den Feind vor mir.«
Der Arenakämpfer war schnell, blitzschnell und so gewandt wie die Besten, gegen die Sir Barristan je gekämpft hatte. In diesen großen Händen verschwamm der Arak zu einem Wischen, einem stählernen Sturm, der aus drei Richtungen gleichzeitig auf den Ritter zuzukommen schien. Die meisten Hiebe zielten auf den Kopf. Kratz war kein Narr. Da Selmy keinen Helm trug, war die verwundbarste Stelle sein Hals. Seelenruhig parierte er die Hiebe und wehrte mit dem Langschwert jeden Schlag zur Seite ab. Die Klingen klirrten und klirrten wieder. Sir Barristan wich zurück. Aus den Augenwinkeln sah er, wie die Mundschenke zuschauten, die Augen groß und weiß wie Hühnereier. Kratz fluchte, täuschte hoch an und schlug tief und gelangte dieses eine Mal an der Klinge des alten Ritters vorbei. Doch sein Arak prallte unverrichteter Dinge von der weißen Beinschiene ab. Selmys Riposte erwischte den Arenakämpfer an der linken Schulter, zerschnitt das feine Leinen und biss ins Fleisch darunter. Das gelbe Gewand verfärbte sich erst rosa und dann rot.
»Nur Feiglinge kleiden sich in Eisen«,
verkündete Kratz und umkreiste seinen Gegner. In der Arena trug niemand Rüstung. Die Zuschauer kamen, um Blut zu sehen, tot abgeschlagene Gliedmaßen und Schmerzensschreie, die Musik des scharlachroten Sandes. Sir Barristan drehte sich um.
»Dieser Feigling wird euch töten, Sir!«
Der Mann war kein Ritter. Doch angesichts seines Mutes hatte er sich diese Höflichkeit verdient. Kratz wusste nicht, wie er gegen einen Mann in Rüstung kämpfen sollte. Sir Barristan konnte es in seinen Augen sehen. Zweifel, Verwirrung. Dann keimte Angst auf. Der Arenakämpfer griff wieder an, schrie diesmal dabei, als könnte er so den Gegner verletzen, da der Stahl versagte. Der Arak zischte durch die Luft, tief hoch, wieder tief. Selmy wehrte die auf seinen Kopf gezielten Hiebe ab und überließ seiner Rüstung den Rest der Arbeit, während er mit der eigenen Klinge die Wange des Arenakämpfers vom Ohr bis zum Mund aufschlitzte und ihm dann einen klaffenden Schnitt über die Brust versetzte. Blut strömte aus den Wunden. Das schien Kratz nur noch wilder zu machen. Er packte das Kohlenbecken mit der freien Hand, stieß es um und schleuderte Glut und heiße Kohlen auf Selmys Füße. Sir Barristan sprang darüber hinweg. Kratz schlug nach seinem Arm und traf ihn, doch der Arak konnte lediglich an der harten Emaille kratzen, ehe er vom Stahl darunter abglitt.
»In der Arena hätte ich euch eben den Arm abgehackt, alter Mann!«
»Wir sind nicht in der Arena.
Zieht die Rüstung aus!«
»Es ist noch nicht zu spät, das Schwert niederzulegen. Ergebt euch!«
»Sterbt!«
fauchte Kratz. Doch als er den Arak hob, fuhr die Spitze über einen der Wandbehänge und verfing sich darin. Das war die Gelegenheit, auf die Sir Barristan gewartet hatte. Er schlitzte dem Arenakämpfer den Bauch auf, parierte den Arak, als sein Gegner ihn losgerissen hatte, und gab Kratz mit einem raschen Stoß ins Herz den Rest, während die Gedärme des Kämpfers wie ein Knäuel fettiger Aale aus dem Bauch quollen. Blut und Eingeweide beschmutzten die Seidenteppiche des Königs. Selmy trat einen Schritt zurück. Das Langschwert in seiner Hand war bis zur Hälfte rot. Hier und dort hatten die Teppiche zu glimmen begonnen, wo die glühenden Kohlen gelandet waren. Er hörte die arme Ketzer schluchzen.
»Keine Angst«, sagte der alte Ritter, »dir wird nichts geschehen, Kind. Ich will nur den König.«
Er wischte das Schwert an einer Gardine sauber und schritt ins Schlafzimmer, wo er Hizdah zu Lorak, den 14. seines edlen Namens, wimmernd hinter einem Wandbehang fand.
»Verschont mich«, flehte er, »ich will nicht sterben.«
»Wer will das schon? Und doch müssen alle Menschen sterben, ausnahmslos.«
Sir Barristan steckte das Schwert in die Scheide und zerrte Hizdah auf die Beine.
»Kommt, ich werde euch in eine Zelle bringen.«
Inzwischen sollten die Messingtiere Stahlhaut entwaffnet haben.
»Dort werdet ihr als Gefangener festgehalten, bis die Königin zurückkehrt. Sollte man euch kein Verbrechen nachweisen können, wird euch kein Leid geschehen. Darauf habt ihr mein Wort als Ritter.«
Er nahm den Arm des Königs und führte ihn aus dem Schlafzimmer, wobei er sich wie benommen fühlte, fast wie betrunken.
»Ich war ein Ritter der Königsgarde. Was bin ich jetzt?«
Miklatz und Drakatz waren mit Hizdas Wein zurückgekehrt. Sie standen in der offenen Tür, hielten die Karaffen vor der Brust und starrten mit großen Augen auf Kratz' Leiche. Ketzer weinte immer noch. Doch Jezene war gekommen und tröstete sie. Sie umarmte das jüngere Mädchen und strich ihm über das Haar. Einige der anderen Mundschenke standen hinter ihr und schauten zu.
»Euer Erhabenheit«, sagte Miklatz, »der edle Reznak Moreznak sagt, ich solle euch bitten, sofort zu kommen.«
Der Junge sprach mit dem König, als wäre es Herr Barristan überhaupt nicht anwesend, als läge kein Toter auf dem Teppich, dessen Lebensblut langsam die Seide rot färbte.
»Skahat sollte Reznak gefangen nehmen, solange wir uns seiner Treue nicht sicher sein können, ob da etwas schiefgelaufen ist.« »Wohin?« fragte Sir Barristan den Jungen. »Wohin?« ruft der Seneschall seine Gnaden.
»Nach draußen.«
Miklatz schien ihn zum ersten Mal zu bemerken.
»Nach draußen, Sir, auf die Terrasse, um zu sehen.«
»Was zu sehen?«
»Drachen. Die Drachen sind los.«
»Die Sieben mögen uns alle retten«,
dachte der alte Ritter.